Oh, zu schnell?
Ah. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich mache gerne Sport. Ich mache gerne Kraftsport und gehe dafür ins Fitnessstudio. Ich finde es faszinierend, wenn Menschen wirklich einfach stark sind und Muskeln haben. Und dafür war ich vor 2 Jahren ungefähr auf einer Fitnessmesse. Und da habe ich ein Bild mitgebracht. Okay, es funktioniert nicht. Schade. Ah ja, das ist es. Ich bin der Typ links. Genau, dass man es nicht verwechselt, nur so am Rande, sein Arm ist so groß wie mein Kopf. Genau, ich finde das total faszinierend. Ich habe meine Vorbilder im Sport, mein absolutes Vorbild ist Halvdan Björnsson. Das nächste Bild, ha, genau, das ist er. Hier sieht man, wie er 480 Kilo hebt. 480 Kilo. Man sieht, wie sich die Stange durchbiegt, diese dicke Metallstange. Ich finde das total faszinierend, wie man so stark sein kann. Er wiegt momentan 200 Kilogramm. Hier versucht er, sich in ein Auto zu setzen. Und da sieht man, dass er nicht nur stark, sondern auch einfach groß ist. Seine Körpergröße beträgt 2 Meter und 10. Letztes Jahr hat er geheiratet. Hier sehen wir ein Bild von ihm mit seiner Frau. Er ist bekannt aus der Serie Game of Thrones, da spielt er nämlich den Berg oder The Mountain. Ich finde das total cool, wenn man so groß und so stark ist und deswegen folge ich ihm auf Instagram. Instagram ist eine Internetplattform, wo ich meine ganzen Vorbilder habe, denen ich nachfolge. Klar, heute geht es um das Thema Nachfolge. Meine These, wir folgen immer jemandem nach. Ob wir das bewusst tun oder unbewusst. Und heute geht es um die Frage, wem folge ich nach? Wer ist denn mein Vorbild? Ich lese mal den Text vor aus Markus 8, 31 bis 37. Ah ja. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? In dem Text geht es darum, Jesus nachzufolgen, ihn als Vorbild zu nehmen. Und wir stellen sehr schnell fest, Jesus ist hier ganz anders als Halvdan Björnsson. Er ist nicht der Große und Starke und der Mächtige, der seine Gegner besiegen kann, wenn er es möchte. Also er kann es, aber er möchte es irgendwie nicht. Es ist nicht komisch, jemandem nachzufolgen, der leidet, jemandem als Vorbild zu haben, der stirbt. Es heißt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Komisch, oder? Ich finde es immer viel angenehmer, Menschen nachzufolgen, Menschen als Vorbild zu haben, die erfolgreich sind. Menschen, die stark sind und eine gute Ausstrahlung haben. Aber hier ist es ganz anders. Und wir sehen auch schnell diesen Konflikt zwischen dem Menschlichen und zwischen dem Göttlichen. Zwischen dem, was man menschlicherweise als gut sehen würde, als erfolgreich. Das Große und das Starke. Und auf der anderen Seite das Göttliche. Jesus, der für uns leidet, der für uns stirbt. Petrus kommt mit diesem Gedanken nicht klar. Er dachte immer, Jesus ist doch der große Sieger. Und dann geht Petrus zu Jesus hin, nimmt ihn zur Seite und sagt, hey Jesus, was redest du denn da in aller Öffentlichkeit? Sich verleugnen, leiden, sterben, sein Kreuz auf sich nehmen. Hör doch auf damit. Du bist doch der Messias, Gottes Sohn. Du wirst die Feinde in die Flucht schlagen. Etwas sehr Menschliches natürlich. Und man kann es auch verstehen. Wenn wir uns in die Zeit des damaligen Judentums hineinversetzen, die Leute haben einen Messias, einen Retter erwartet. Aber nicht so, wie Jesus war. Sie haben einen Befreier erwartet, einen politischen Befreier. Jemanden, der sie von den Römern befreit. Die Israeliten wurden damals von den Römern beherrscht und die Juden erwarteten eine militärische Befreiung. Wahrscheinlich auch Petrus an dieser Stelle. Sie erwarteten jemanden, der das Königtum wieder aufrichtet, der das Volk Israel wieder zu neuer Stärke bringen kann. Ich lese mal vor aus Daniel 7, Vers 13. Da kommt nämlich diese Redewendung der Menschensohn, da kommt es her. Ich sah in dieser Vision in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Hier wird der Menschensohn beschrieben als jemand, der mächtig ist. Das ist ganz anders als die Lesung, die wir vorhin gehört haben. Haben Sie das noch im Kopf? Der Gottesknecht, Jesus, der für uns leiden wird, der die Schmerzen auf sich nimmt. Das ist hier ein ganz anderes Bild. Aber es stimmt auch, Jesus befreit uns ja. Jesus rettet uns ja. Aber eben nicht von unserer politischen Unterdrückung, sondern von unseren Sünden. Jesus befreit uns von unseren Sünden. Er geht mit diesen Erwartungen eben ganz anders um, als wir es vielleicht manchmal gerne hätten. Jesus nachzufolgen bedeutet, sich selbst zu verleugnen. Sich selbst verleugnen, schwierig, wie geht das denn? Ich denke, was am besten damit gemeint ist, ist die eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die man hat, eben aufzugeben und nicht zu fragen, wie kann ich mich selbst verwirklichen, sondern wie kann ich Gottes Willen erkennen und tun. Ich denke, das ist damit gemeint. Und es gibt in der heutigen Zeit viele Möglichkeiten, wie wir uns selbst verwirklichen können, oder? Wir können versuchen, besonders reich zu werden. Wir können versuchen, besonders erfolgreich zu sein, viel Macht zu haben oder der Beliebteste zu sein. Ist das nicht etwas, was jeder anstreben möchte? Der Beliebteste zu sein, ganz oben zu stehen, das beste Haus, den tollsten Urlaub, das schnellste Auto zu fahren. Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, seinen eigenen selbstsüchtigen Wünschen nachzugehen, wo man sich selbst an die erste Stelle setzt. Aber die Herausforderung für uns ist, wo müssen wir danach fragen, was Gottes Wille für uns ist? Stattdessen sollen wir fragen, wie können wir Gott dienen? Wie können wir Menschen dienen? Wie können wir anderen helfen, Gutes tun? Wie können wir uns in der Gemeinde engagieren, in der Gesellschaft engagieren vielleicht? Der Text geht sogar so weit und sagt, wir müssen bereit sein, für Jesus zu sterben. Das ist ganz schön hart, für Jesus sterben. Wer sein Leben verliert, um meine oder des Evangeliums willen, der wird es finden, heißt es. Ja, das Markus-Evangelium wurde vermutlich zu einer Zeit geschrieben, wo es viel Verfolgung gab. Die Adressaten dieses Textes sind vermutlich die Christen in Rom gewesen. Und diese hatten einiges zu leiden, die hatten einige Verfolgungswellen und viele von ihnen oder einige von ihnen mussten sicherlich für den Glauben sterben und bereit sein, für Jesus zu sterben. Meine Eltern haben einen guten Freund, der Missionar in Indien ist. Und ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich kenne das schon immer wieder, dass es Geschichten gibt, wo Menschen, wo Christen in anderen Ländern der Welt verfolgt werden. Und wenn ich solche Geschichten höre, dann läuft es mir immer kalt den Rücken runter. Er hat eine Geschichte erzählt, wo eine Familie in einem Dorf in Indien ermordet wurde, weil sie an Jesus geglaubt haben. Wenn ich solche Geschichten höre, dann bin ich zuerst mal sehr erschrocken darüber. Erschrocken darüber, wie ungerecht diese Welt manchmal ist. Ich bin erschrocken darüber, was für Umstände es geben muss, dass Menschen für ihren Glauben sterben. Das finde ich ganz schön krass. Und ich bin zutiefst beeindruckt von dem Glauben, den diese Menschen zeigen. Von dieser Bereitschaft, den diese Menschen zeigen, für Jesus zu sterben. Und ich frage mich dann immer, bin ich bereit, für Jesus zu sterben? Das ist eine harte Frage. Aber ich glaube, Jesus nachzufolgen ist nicht immer einfach. Ist nicht immer schön. Wir müssen auch bereit sein, dafür was aufzugeben. Als ich in Stuttgart studiert habe, Biotechnologie, da hatte ich viel mit Menschen zu tun, die sehr technisch unterwegs waren. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier in Wolfsburg auch so ist. Viele meiner Freunde oder Mitstudenten haben sowas studiert wie Fahrzeug- und Motorentechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Ingenieurwesen, viel naturwissenschaftliche Fächer. Technisch, alles sehr, sehr technisch. Bei VW ist das bestimmt auch so. Und in dieser Welt, sag ich mal, scheint alles erklärbar zu sein, alles kontrollierbar zu sein. Man kann alles wissenschaftlich und physikalisch ganz genau beschreiben. Und dann komme ich als einzelner Christ und ich glaube an Jesus, an etwas, das man nicht anfassen kann direkt. An einen Gott, den man nicht wissenschaftlich beweisen kann. An eine Realität, die man nicht in Mathematikformeln ausdrücken kann. Und es war nicht immer einfach, für Jesus einzustehen und zu zeigen, ja, ich glaube an etwas, das größer ist als das, was ich durch die naturwissenschaftlichen Dinge ausdrücken kann. Und es gab immer wieder Situationen, wo es mich echt Mut gekostet hat, zu sagen, Macht und Geld und Karriere, das ist nicht alles. Das Leben besteht aus mehr. Es gibt Werte, für die ich eintrete. In einer Gemeinde, da diene ich anderen Menschen. Gutes tun, Menschen helfen, das sind Werte, für die ich als Christ einstehe. Und in einer sehr technischen Welt kann das manchmal sehr viel Mut erfordern. Und da möchte ich Ihnen, da möchte ich dir wirklich Mut zusprechen, da auch immer wieder mal was zu sagen und den Leuten zu erklären, dass das Leben aus mehr besteht als nur aus technischen, naturwissenschaftlichen Dingen. Denn in Wirklichkeit ist es doch so, ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben, oder? Kann ich etwas dafür, dass mein Herz schlägt? Kann ich etwas dafür, dass ich atme? Ich habe letztendlich nicht die Kontrolle über mein Leben. Ich weiß ganz genau, dass es aber jemanden gibt, der die Kontrolle hat. Und das ist auch Nachfolge. Jesus zu vertrauen, dass er die Kontrolle über mich hat und nicht ich über ihn. Das ist aber jetzt alles trotzdem noch ein Stück weit weg. Jesus nachfolgen heißt, bereit sein, für ihn zu sterben. Okay. Aber wir leben in Deutschland. Ich werde eigentlich nicht verfolgt in meinem Glauben. Ich muss nicht bereit sein, für ihn zu sterben, zumindest nicht in meinem Alltag. Für mich stellt sich die Frage, die viel wichtiger ist, bin ich bereit, für Jesus zu leben? Und das ist der nächste Punkt. Nachfolge heißt, für Jesus zu leben. In Römer 6, Vers 3 lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. In einem neuen Leben wandeln. Schönes altes Lutherdeutsch. Das heißt, wir leben schon jetzt. Das Leben bekommen wir durch Jesus, schon hier. Es heißt ja auch, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und das passiert nicht nur bei Leuten, die für Jesus tatsächlich sterben, sondern das passiert auch schon bei uns. Wir sind durch die Taufe schon für Jesus oder genau in Jesus gestorben und haben das ewige Leben schon bekommen. Für Jesus leben, alles klar. Wie mache ich das denn? Jesus nachfolgen heißt zu gucken, wie war Jesus, Jesus als Vorbild nehmen und versuchen, ihm nachzuahmen. Ein Aspekt, den ich rausgreifen möchte, ist, Jesus hat den Armen und den Schwachen geholfen. Er hat sich immer dafür interessiert, wo Menschen ausgegrenzt werden, wo Menschen ausgestoßen werden und hat versucht, ihnen zu helfen und Gutes zu tun. Heute ist das ein bisschen komplizierter. Wir haben die Armen und die Hungernden nicht mehr vor unserer Haustüre, oder? Zumindest nicht mehr so oft. Und für Jesus zu leben bedeutet, das Gehirn, das Gott mir geschenkt hat, auch zu benutzen und nachzudenken, wo es denn Ungerechtigkeiten gibt in unserer Welt. Wo es Menschen gibt, die an den Rand gedrängt werden. Wenn ich in den Supermarkt gehe und dann gucke ich in das Gemüse und das Obst, in dieses Abteil mit rein und schaue, wo denn die ganzen Produkte herkommen, die ich täglich konsumiere, dann fällt mir sehr schnell auf, Ursprungsland Chile, Israel, Brasilien, Südafrika. Diese Länder sind ganz schön weit weg, aber sie haben trotzdem etwas mit meinem Alltag zu tun, weil das Produkte sind, die ich täglich, teilweise täglich konsumiere. Wir müssen die Armen und Unterdrückten nicht immer vor unserer Haustüre suchen. In unserer heutigen globalisierten Welt, da haben wir Auswirkungen darauf, was in Südafrika, Chile und Brasilien passiert. Ein guter Freund von mir, der trinkt sehr gern Kaffee. Und er legt einen großen Wert darauf, Fairtrade-Kaffee zu kaufen, weil er verstanden hat, dass diese Menschen oft ausgebeutet werden. Die Menschen, die wir in Deutschland vielleicht nicht sehen, aber dessen Produkte wir kaufen, wie zum Beispiel beim Kaffee, die werden oft ausgebeutet. Und deswegen gibt es dieses Siegel Fair Trade, das bedeutet, dass diese Menschen angemessen für ihre Arbeit bezahlt werden. Mein Freund hat mich davon überzeugt und seitdem versuche ich auch immer Fair Trade Kaffee zu trinken. Ich versuche dadurch, die Welt zu einem kleines bisschen zu einem besseren Ort zu machen. Ist nur ein kleines Beispiel. Wie gesagt, Jesus nachfolgen und für ihn zu leben, heißt es, sein Gehirn, das Gott geschenkt hat, zu benutzen. Und hier werfe ich die Frage zurück. Wo ist es für dich an der Reihe, sich für die Armen und Unterdrückten einzusetzen? Wo kann ich die Welt zu einem gerechteren Ort machen? Wo können wir uns in der heutigen Zeit, die so kompliziert ist, für unterdrückte Menschen einsetzen? Auch das heißt Nachfolge. Und ich komme zu meinem dritten Punkt. Nachfolge ist Beziehung zu Gott. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wenn wir auf Jesus gucken, dann sehe ich vor allem eins: Liebe. Jesus als Gottes Sohn war bereit, auf diese Welt zu kommen und die Macht, die er eigentlich hat, abzugeben. Jesus hat freiwillig auf die Macht, die er hat, verzichtet und ist ein Mensch geworden. Er ist zu uns in diese Welt gekommen und er hat geweint und hatte Mitleid. Und er hat für uns am Kreuz geblutet und da war er schwach und da war er nackt. Und das alles aus Liebe für uns. Er ist stellvertretend für uns gestorben, so dass wir leben können. Er kommt nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Er war nicht stolz, sondern er hatte Mitgefühl. Und er war vor allem eins: Gottes geliebtes Kind. Und diese Liebe, die Jesus am Kreuz gezeigt hat, diese Liebe schenkt er uns auch heute. Die können wir annehmen, die können wir empfangen. Wenn wir diese Liebe annehmen, dann sind wir auch Gottes Kinder. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann heißt es auch, Gottes Liebe anzunehmen. Sich vergeben zu lassen von Gott. Vergebung zu bekommen und anderen Menschen zu vergeben. Wenn wir uns an die Geschichte erinnern mit Petrus, dann merken wir, Petrus möchte sich nicht darauf einlassen, dass Jesus leidet. Und Jesus kritisiert ihn sehr scharf dafür. Er sagt, du Satan, der schärfste Ausdruck, den es in diesem Moment gibt. Aber auch hier erkennen wir, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Jesus hat ihnen vergeben, weil er hat Petrus nicht rausgeschmissen. auch wenn Petrus in dem Moment gar nichts verstanden hat von dem, was Nachfolge ist, von dem, was Jesus' Plan eigentlich ist, von dem, was Jesus eigentlich bewirken will. Trotzdem ist Petrus weiter ein Nachfolger Jesu geblieben. Er ist trotzdem Jünger geblieben. Und an der Stelle erkennen wir, dass Gott keine Perfektion von uns erwartet. Ich muss nicht perfekt sein, um Jesus nachzufolgen. Ich darf auch Fehler machen und Gott wird mir vergeben. Ich bin selbst Pastorenkind und ich war mein Leben lang bei allen Veranstaltungen immer mit dabei. Ich wusste alles. Bibelstellen, ich kannte mich am besten aus. Mein Kopf war voll mit irgendwelchen christlichen Inhalten und ganz vielen Sachen. Wenn es irgendeine Aufgabe gab, Jungschar, Teen, Freizeiten, sonst irgendwas, Musik, ich war immer mit dabei. Ich habe mich voll eingesetzt. Aber ich habe ehrlich gesagt erst mit 17 so richtig verstanden, was es heißt, dass Jesus mich liebt. Dass Jesus mich bedingungslos annimmt. Dass er für mich gestorben ist, das habe ich nicht verstanden. Ich hatte zumindest in meinem Herzen immer das Gefühl, dass ich mich bei Gott irgendwie hocharbeiten muss. Aber dass der erste Schritt zuerst von Jesus ausgeht, dass er mich liebt und annimmt, wie ich bin, das habe ich nie verstanden. Und erst mit 17 kam das. Und als ich das verstanden habe, habe ich in der Bibel gelesen und da stand das auf einmal überall drin. Das stand überall drin, Jesus vergibt dir und Jesus ist für dich gestorben. Und erst dann gingen mir die Augen auf. Ich muss ja gar nichts machen. Und an dieser Stelle, wo wir verstehen, dass Jesus uns bedingungslos liebt, ändert sich etwas. Und zwar heißt es dann nicht mehr, ich muss Jesus nachfolgen, sondern ich will Jesus nachfolgen. Und ich glaube, das macht echt einen Unterschied. Denn wenn wir begeistert sind von etwas, wenn wir begeistert sind von jemandem, dann wollen wir so werden wie er. Warum soll ich Jesus nachfolgen? Stellt man sich vielleicht mal die Frage, weil wir das Leben finden werden. Es ist anstrengend, wir müssen bereit sein, auch zu leiden und vielleicht unsere Wünsche aufzugeben, aber wir werden das Leben finden. Das lohnt sich. Das Leben, das über den Tod hinausgeht. Wir sind Gottes Kinder dadurch. Wir sind bedingungslos geliebt. Wir gehören zur Familie, zu seiner Familie. Und dieser Ruf, der gilt auch heute für dich. Jesus spricht auch heute zu dir. Komm und folge mir nach. Lass dich auf mich ein. Nimm diese Liebe einfach an. Denn du wirst das Leben finden. Komm und folge mir nach. Und vielleicht bist du ein distanzierter Mensch. Vielleicht warst du schon immer in der Gemeinde mit dabei und fandest es eigentlich alles ganz gut oder ganz okay, aber du hattest nie das Gefühl, so richtig mit Jesus unterwegs zu sein. Und da möchte ich dir Mut machen und dich einladen. Lass dich heute auf Jesus ein. Vielleicht redest du mit einem guten Freund darüber. Vielleicht gehst du auf eine Ansprechperson hier in der Gemeinde zu. Vielleicht betet ihr gemeinsam nochmal. Vielleicht traust du dich auch nicht und vielleicht betest du alleine. So oder so, Gott hört dich. Gott wartet schon lange auf dich. Und er steht mit offenen Armen da und wartet, dass du zu ihm hingehst. Amen.